Lasst uns beten. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du in deiner Auferstehungskraft in unserer Mitte seist. Du weißt, was ein jeder unter uns braucht. Schenke einem jeden reichlich nach deinem himmlischen Reichtum zur Ehre deines Namens. Amen. Nun zum Worte Gottes aus dem Daniel, der Prophet Daniel. Erstaunlicherweise haben wir schon ein Wort gehört von dem Propheten Daniel, vom 12. Kapitel. Aber nun möchte ich vom 2. Kapitel lesen, von Vers 43. Vom 43. Vers. Und das du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, werden sie sich wohl nach Menschen geblüht untereinander mengen, aber sie werden doch nicht aneinander halten. Gleich wie sich Eisen und Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Königreich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und verstören. Aber es selbst wird ewiglich bleiben. Wie du denn gesehen hast, einen Stein ohne Hände vom Berge herabgerissen, der das Eisen, Erz, Ton, Silber und Gold zermalmte. Also hat der große Gott dem König gezeigt, wie es hernachgehen werde. Und der Traum ist gewiss und die Deutung ist recht. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und betete an vor dem Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räuchopfer tun. Und der König antwortete Daniel und sprach: Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Soweit. Lieben Freunde, da ist so vieles, was wir nun gelesen haben. Über jeden Vers könnte man einige Vorträge halten. Sie können wohl darüber nachsinnen, wenn Sie wieder daheim sind, in aller Ruhe, könnten sogar das ganze Kapitel lesen. Ich möchte aber nur ein Wort herausholen, und das ist das Wort im 45. Vers. Wie du denn gesehen hast, einen Stein ohne Hände vom Berge herabgerissen, der das Eisen, Erz, Ton, Silber und Gold zermalmte. Wie du denn gesehen hast, einen Stein ohne Hände. Einen Stein ohne Hände. Über diesen Stein möchte ich nun heute Abend reden. Der herabgerissen kam, wurde vom Berg und die Königreiche zerstörte und zermalmte. Hier ist die Rede auch von Königreichen, von mehreren und verschiedenen Menschen geblüht, die sich untereinander mengen, aber trotzdem nicht aneinander hielten. gleich wie sich Eisen und Ton nicht mengen lässt. Wenn es je in der Geschichte eine Zeit gegeben hat, wo dieses Wort von großer Bedeutung ist, dann ist es heute. Der Herr sagte dem Daniel, dies bezieht sich auf die letzte Zeit und in ganz besonderer Weise auch in diese Zeit. Nicht, dass es von keiner Bedeutung war vor dem, ganz gewiss, aber ganz besonders in dieser Zeit. Und selig ist der, dem der Herr offenbart und zeigt, was dieses bedeutet. Nun, in diesen Königreichen, in diesem Gemisch, in diesen Auseinandersetzungen, trotzdem das Menschengeblüt sich mischt, ist es wie Ton und Eisen, das sich nicht mischen lässt und nicht aneinander halten wird, so wie wir es sehen in der Welt heute. Schauen Sie sich mal die Weltlage an. Schauen Sie sich das Politische an, wie das aussieht. Welch ein Durcheinander. Aber da ist eine Gefahr. In diesem Durcheinander können wir den Blick auf Gott verlieren und nur das anschauen, was um uns vor sich geht. Und das ist eine Gefahr. Es ist von größter Notwendigkeit, dass wir den Blick auf Gott halten. Christen in großer Not, heute auch in Südafrika, auch hier in Europa, müssen wachen, dass sie den Blick auf Gott halten. Sogar in ihrer eigenen Familie, in ihrem Geschäft, in ihrer Arbeit. Wenn es drunter und drüber geht, können Sie verwirrt werden. Wissen Sie nicht, ob Sie kommen oder ob Sie gehen und wohin Sie gehen. Und haben kein klares Ziel mehr. Werden hin und her geweht wie eine Feder oder ein Stück Papier, was vom Wind hin und her getrieben wird, wie eine Meereswoge vom Wind. Und der Mensch nicht festen Boden unter die Füße hat. Und dann irren manche auch vom Glauben und werden abtrünnig, kehren vom Glauben weg. Darum heißt es im Hebräerbrief, lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollende unseres Glaubens. Und das ist von größter Notwendigkeit und Wichtigkeit. Wenn wir das nicht lernen, wird unser Christenleben von gar keinem Wert und gar keine Bedeutung sein. Dann werden wir auch nicht siegreich sein. Ich denke an einen indischen Stammeskönig. Der hatte einen Sohn, der Thronfolge sein sollte und war. Aber dieser Sohn ist in seinen jungen Jahren auf Irrwegen geraten. Weg vom Vaterhaus, war nur mit den jungen Mädchen und Dirnen in den Hurenhäusern zu finden, mit den unsittlichen Mädchen, dann mit anderen, die drogensüchtig waren, geraucht haben, Rauschgift und so weiter. Und er natürlicherweise eine große Last und das Sorgenkind war für den Vater. Immer wieder rief der Vater diesen Sohn zu sich, ermahnte ihn, strafte ihn, versuchte alles Mögliche. Er sagte, mein Sohn, du sollst eines Tages König sein dieses Volkes. Du sollst auf meinem Thron sitzen. Du darfst dich nicht so benehmen. Du darfst nicht so leben, wie die Welt lebt. Du bist der Prinz in das Königshaus. Du bist der Thronprinz. Du sollst ein Vorbild sein. Aber der Sohn hörte nicht auf den Vater. Je mehr der Vater ihn ermahnte, je schlimmer wurde es, wie manche Jugendliche, dass man fast denkt, das nützt gar nichts, mit ihnen zu reden. Ihre Herzen werden nur noch mehr verstockt. Und er begriff nicht, worum es ginge. Bis eines Tages der Vater sich sagte, der König, ja, der wird ganz gewiss nicht König werden. Er ist mein einziger Sohn. Wenn er nicht König wird, dann ist das Ende vom Königtum in meiner Familie. Dann wird ein anderes Haus König. Er sagt aber, wenn das so weitergeht, keine Hoffnung, dass er je König werden wird. Das Volk wird das nicht dulden. Dann rief dieser Mann, dieser König, eines Tages zwei seiner Soldaten, zwei seiner Generäle und befahl, dass ein jeder ein scharfes, zweischneidiges Schwert mit sich brachte. Und dann rief er seinen Sohn. Der Vater wusste genau, wo der Sohn immer lungerte, wo er war. Die Hurenhäuser, die unsittlichen Mädchen, die Drogensüchtigen. Wenn er einmal dort war, dann kam er nicht zurück. Zwei, drei Tage war er weg. Und dann mussten sie los und ihn suchen. Und dieser junge Mann konnte sich nicht von diesen Menschen trennen. Er konnte nicht einmal an diese Häuser vorbeigehen, ohne hineinzuschauen. Dieser Mann überlegte sich, der König, und sagte, was soll ich bloß machen? Er rief seine zwei Generäle, rief den jungen Mann, dann brachte er eine wundervolle, teure Muschel von der besten Qualität. Und dann gab er seinen Sohn diese Muschel und brachte Öl, kostbares Öl, und füllte die Muschel mit diesem kostbaren oder kostbarsten Öl. Und dann sagte er zu seinen Generälen, nun stell dich zu seiner Rechten, der andere zu der Linken, und sagte, mein Sohn, jetzt musst du durch die Stadt gehen. Und beschrieb ihm sorgfältig, wo er gehen musste, an die Hurenhäuser vorbei, wo die Drogensüchtigen sind und so weiter. An die Dirnen und dann ganz durch die Stadt und wieder zurück. Und sagte, befahl, dass wenn ein Tropfen Öl von diesem kostbaren Öl auf den Boden fiel, dann sollten sie gleich ihr Schwert dazu gebrauchen, um ihn umzubringen. Ihn umzubringen. Und sagte, wenn ein Tropfen auf den Boden fällt, haut ihn den Kopf ab. Und diese Männer, die taten, was ihr König sie befahl. Und dann gingen sie. Dann wartete der Sohn, der König, auf seinen Sohn, ob er wohl lebendig wieder zurückkäme oder als Leiche. Nach längerer Zeit, plötzlich, sah er diese Männer mit dem Sohn, der diese Kost, wunderbare Muschel in seinen Händen hatte, mit dem Öl. Als sie zum König kamen und auf dem Thron saß, sagte, ist ein Tropfen verloren gegangen? Sie sagt, nein. Keinen Tropfen ausgegossen, nein. Dann sagte der Vater, Sohn, sag mir, wie konntest du an die Hurenhäuser vorbeigehen? War es nicht schwer für dich? Sagt Vater, ich habe nicht daran gedacht. Ich hatte meinen Blick nur auf dieses Öl. Als du deine Freunde sahst, den Geruch des Rauschgifts bekamst, wurdest du nicht versucht? Sagte Vater, ich hatte keine Zeit dafür. Die Sache war zu ernst. Die Versuchungen waren keine Versuchungen mehr. Denn er hatte seinen Blick auf dieses kostbare Öl, diese wundervolle Muschel in seinen Händen. Und da hat der Sohn das kapiert. Und da sagt der Vater, mein Sohn, lerne diese Lektion. Schau auf die Zukunft. Schau auf die zukünftige Muschel und das kostbare Öl. Dann werden die Versuchungen keine Versuchungen mehr sein. Dann wirst du siegen können. Sehen Sie. Wenn wir unseren Blick auf die Zukunft haben, haben Sie gehört, was in Daniel 12, Vers 3 gelesen wurde. Sie werden scheinen wie des Himmelsglanz, leuchten wie die Sterne. Gehören Sie dazu? Welch ein Narr und welch ein Tor sind Sie, wenn Sie das aus den Augen verlieren? Und folgen den Huren, Betrügen, Lügnen und der Welt. Jesus sagt, wir sollen mit ihm auf seinem Thron sein, mit ihm regieren. Kronen sind bereit. Denken Sie daran. Wenn Sie daran dächten, wie kommt es dann, dass die Welt noch solch eine Anziehungskraft hat? Wie kommt es, dass sie noch lau sein können? Wie kann es sein, dass die Welt mit ihren Lüsten noch einen Halt an sie hat und eine Anziehungskraft? Wenn sie unverrückt auf Jesus blicken, wie können sie sich dann mit nichtigen, irdischen, vergeblichen Sachen aufhalten? Wenn die Christenheit und die Christenschar wirklich auf den blickt, der den letzten Blutstropfen gegeben hat am Kreuz auf Golgatha, wie kann es möglich sein, dass es so in den Gemeinden aussieht, wie es aussieht? Es sollte kein Heer geben der Welt, das wie das Heer der Gotteskinder. War es nicht die englische Königin, die dem John Knox sagte, John Knox, ich fürchte, deine Gebete und sagt es auch anderen, ich fürchte die Gebete des John Knox mehr als das ganze Englische hier. Die Königin Englands fürchtete die Gebete eines Mannes in Schottland mehr als die ganze englische Armee und die ganzen Waffen. Ein Mann, der auf Jesus blickte. Ein Mann, der seine Augen auf Gott hielt, von dem gesagt wurde, er fürchtete Gott so sehr, dass er sich vor keinem Menschen gefürchtet hat. Menschenfurcht ist eine große Gefahr. Aber dieser Mann, von dem wird gesagt, er fürchtete Gott so sehr, dass er sich vor keinem Menschen fürchtete. Solche Königreiche wird der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten. In diesem Tohuwabohu, in diesem Durcheinander wird Gott sein Königreich aufrichten. Wir bekommen vielleicht oft den Eindruck, nun geht es verkehrt. Nun geht alles schief. Aber der Herr ist heute noch Gott. Und nun zum nächsten Punkt. Der Stein ohne Hände. Ohne irgendeine menschliche Hand. Der Stein ohne menschliches Dazutun. Der Stein, der bewegt wurde und die Königreiche zermalte, ohne die Kraft und Macht des Fleisches. Das müssen wir erkennen, lieben Freunde. Heute kann uns nur eines helfen. Der Stein, der diese Königreiche zermalmt, aber ohne irgendetwas Menschliches dazu tun. Gut, dass wir das erkennen. Menschliche Kraft kann uns heute nicht helfen. Unsere eigene Kraft kann uns nicht retten. Nur Gott kann das. Und darum sollen wir unseren Blick und unser Vertrauen auf ihn setzen. Und auf ihn allein. Ohne ihn, sagt die Schrift, können wir nichts tun. Wir können uns nicht selbst retten. Wir können uns nicht selbst vergeben. Das tut er. Wir können uns nicht selbst befreien. Das ist ein Gnadenwerk Gottes. Wenn ich darüber rede, denke ich unwillkürlich zurück, als ich begann auf dem Missionsfeld. 12 Jahre lang war ich Missionar in eigene Kraft und war gar keine Frucht und sehr wenig Frucht, wenn da überhaupt Frucht war. 12 Jahre lang. Ich war entschieden, dem Herrn zu dienen. Tag und Nacht. Ich habe Evangelisationen gehalten, 12 Monate, 14 Monate lang, ohne Aufhören. Jeden Tag, nicht 10 Tage, nicht 12 Tage, nicht 14 Tage, sondern 14 Monate. An einigen Orten habe ich 2 Vorträge an einem Tag, jeden Tag gehalten. Ich sagte, ich predige, bis das Feuer vom Himmel fällt. Ist aber kein Feuer gefallen. Meine Geschichte war so wie die des Petrus beim Fischzug. Als Jesus morgens kam und er ihnen sagte, werfet das Netz zur rechten Seite. Und er sagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt. Es gibt keine Fische, nichts gefangen. Aber dann fügte er hinzu, auf dein Wort will ich's tun. Und als es tat, war das Netz volle Fische. In solchem Maße, dass sie sich fürchteten, dass das Netz zerreißen würde. Und so geschah es auch mit der Erweckung in Südafrika. Die Erweckung ist aus dem Worte Gottes geboren. Als wir sagten, so nun auf sein Wort, lasst uns auf Gottes Wort bauen. Was sagt die Bibel uns heute? Lasst uns Gottes Wort gehorsam sein. Da plötzlich kam der Stein ohne Hände, gestürzt von Berg herab. Und Gott begann zu wirken. Die einzige Hoffnung der Christenheit heute ist Gott und Gottes Eingreifen. Ich weiß nicht, ob wir ein klares Bild haben der verschiedenen Nationen auf Erden. Ich weiß nicht, ob Sie ein klares Bild haben, wie es wirklich in der Welt heute aussieht. Wissen Sie, dass manche Leiter der Länder am Ende sind und sagen, was geschieht nun? Keinen Rat mehr wissen. Und sie sagen, wir gehen und stürzen in eine dunkle Zukunft hinein. Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit, Sünde und Schande nimmt Überhand. Was macht man bloß? Menschlich gesprochen ist da gar keinen Ausweg. Aber Gott sei Dank, dass es einen Ausweg gibt. Und der einzige Ausweg ist das Evangelium Jesu Christi. Gott selbst, dass er eingreift. In Südafrika vor 20 Jahren war die geistliche Lage und Situation sehr schwarz in Südafrika. Besonders unter den Zulus. Und nicht nur unter den Zulus, aber ich rede nun von den Zulus, weil ich dort Missionar war. War schwierig. Die Menschen kamen nicht in die Kirche. Alte Frauen, Großmütter, Urgroßmütter und kleine Kinder. Keine Jugendlichen, keine Männer kamen in den Gottesdienst. Aber in der Welt, beim Tanz, beim Fußball, Hunderte und Tausende. Aber in der Gebetsstunde, im Gottesdienst, waren nicht viele Menschen. Das Evangelium Jesu Christi hatte keine Anziehungskraft. Die Männer sagten, das Evangelium ist nicht für uns, das ist für die Frauen, die alten Frauen und Kinder. Das Evangelium ist doch nicht für einen vernünftigen Menschen, einen starken Menschen. Das ist für die Kranken und geistig Kranken. Die brauchen das, aber nicht wir Männer. Plötzlich kam der Stein ohne Hände herab und Gott griff ein. Die Schwarzen sagten, das Evangelium ist das Evangelium des Weißen, die Religion des Weißen. Jesus ist der Gott der Weißen. Sie sagten, geh zu den Weißen. Denen gehört dieses Evangelium, nicht uns. Die Bibel ist das Buch der Weißen. Unmöglich sah es aus, da plötzlich unerwartet kam der Stein herab. Der Stein ist Jesus Christus, der erhöhte Herr. Der Fels Gottes kam herab. Was geschah? Er begann mit den Bollwerken der Finsternis. Die erste Person, die kam, war eine Zauberin, eine Hexe, die eine Ausbildungsschule hatte für junge Hexen. Eine Besessene. Die kam zum Raum, wo wir versammelt waren und sagte, kann Jesus mich befreien? Ich bin gebunden mit Ketten der Hölle. Kann euer Jesus mich befreien? Ich konnte das nicht fassen. Ich sagte, entschuldigen Sie bitte. Wo kommen Sie her? Wer hat mit Ihnen geredet vom Herrn? Sie sagte, keine. Wer hat Sie eingeladen? Keine. Welche eine Predigt haben Sie gehört? Gar keine. 7 Kilometer ist die Frau zu Fuß gelaufen. Sie sagt, bitte vergeuden Sie nicht meine Zeit. Ich bin verloren. Ich bin gebunden mit Ketten der Hölle. Kann Jesus mich befreien? Wenn er mich nicht befreit, fahre ich lebendig in die Hölle hinein. 12 Jahre lang hatte ich versucht, solche Menschen zu bekehren. Es war fruchtlos. Sie sagten, es ist eine Gabe, die Gott uns gegeben hat. Es ist unsere Tradition. Und hier plötzlich eins wurde sie vom Stein ohne Hände getroffen und erkannte, zerbrochenen Herzens, dass sie verloren war und dass sie Jesus brauchte. Und da konnten wir sie den Weg des Heils zeigen und erklären. Nach ihr kam die Nächste, dann die Nächste, dann kamen die Besessenen von nah und fern. 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate lang. Bis heute, 20 Jahre, kommen sie noch. Und der Strom wird immer größer. Die ersten 3 Monate haben wir einen jeden persönlich gefragt, wie kommt es, dass sie gekommen sind? Tag und Nacht kamen die Menschen. Sehr oft hatten wir keine Zeit zu essen, auch heute noch. Sehr oft hatten wir keine Zeit zum Schlafen. Dass wir mit Menschen beschäftigt waren, Tag und Nacht. Hatten keine Zeit, uns umzuziehen. Wenn eine Gruppe wegging, dann kam die nächste. Sie sagten, wir können nicht schlafen. Wir können nicht zur Arbeit. Wir sind Sünde. Es stimmt nicht in unserem Leben. Wir haben andere kritisiert. Wir haben die Fehler und Sünde anderen erkannt, aber nicht unsere eigenen. Und nun hat Gott uns gezeigt, dass wir vor der eigenen Tür fegen müssen. Eltern kamen, Männer, Frauen, Jugendliche, jung und alt, waren ergriffen vom Geiste Gottes. Da kamen sie nicht nur zu den Gottesdiensten, da war es ein ununterbrochener Gottesdienst, Tag und Nacht. Irgendein Tag der Woche, irgendeine Zeit des Tages waren sie dort. So ist die Erweckung geboren. So ist der Fels ohne Hände. Gott ist ein souveräner Gott. Keiner kann ihm vorschreiben, wie er es machen soll. Plötzlich kam er herab, er griff ein, er brachte die Menschen. Und heute ist kein Fußball, heute ist kein Saufgelage. Kein Hurenhaus, nicht so kräftig wie das Evangelium Jesu Christi, so wie die Bibel. Das ist das lebendige Wort Gottes. Sie können den Fußball dahin tun und Sie können die Bibel hin tun. Der Fußball wird vielleicht ein paar Menschen oder ein paar Hundert anziehen und die Bibel wird Tausende. Da ist der Ball ein toter Ball, aber die Bibel, das lebendige Wort. Wie ist das geschehen? Durch diesen Stein, diesen Fels, der herankam, ohne Hände. Hätte ich doch Zeit, um Ihnen Geschichten zu erzählen. Erfahrungen, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Wie Gott ohne menschliches Dazutun gewirkt hat. Und noch wirkt. Und Menschen erfasst und Scharen zum Kreuze kommen. Wer einmal Erweckung geschmeckt hat und das Wirken Gottes in solchem Maße, der kann nicht wieder zufrieden sein mit etwas Wenigem. Da fassen die Kirchen die Menschen nicht. Das sind keine Hallen, die fassen. Wenn das geschehen sollte, dann ist das Stadion zu klein. Münchner Stadion. Und der Geist Gottes ging in die Häuser und brachte die Menschen und bringt sie heute noch. Das ist auch ein Grund, warum Südafrika bekannt ist wie ein bunter Hund. Und es heißt, sollte etwas Gutes aus Südafrika kommen, Der Teufel weiß, worum es geht. Und die höllischen Mächte wären dankbar, wenn die Erweckung zerstört werden könnte und zunichte gemacht werden könnte. Der Stein ohne Hände ist unsere einzige Rettung. Ja, aber was nun? Was ist unsere Aufgabe? Sollen wir einfach ruhig nun weiter schlafen, unsere Träume träumen und sagen, ach, wir haben nun gehört, es ist ein Stein ohne Hände, ohne irgend Menschliches dazu tun. Wenn Gott Erweckung schenken will, dann wird es Erweckung schenken. Wenn Gott eingreifen will, dann wird er schon eingreifen und wir schlafen weiter. Natürlich werden viele Menschen weiter schlafen. Aber wie Sie gehört haben, am Beginn habe ich gesagt, es kommt darauf an, dass wir auf Jesus schauen, auf Gott blicken. Zweitens habe ich gesagt, auf den Gehorsam, wie Petrus, der sagte, auf dein Wort. Drittens möchte ich Ihnen nun ein Geheimnis sagen. Mein Geheimnis, den Schlüssel, den Gott mir gegeben hat, wissen Sie, was das ist? Ich hoffe, dass Sie es jetzt recht verstehen. Bei mir geht es nicht um Seelen zu gewinnen. Bei mir geht es nicht an erste Liebe, an erste Stelle, um das Evangelium zu verkündigen, um zu predigen, sondern um eines, dass mein Verhältnis mit dem Herrn Jesus in Ordnung ist. Dass ich in ununterbrochene Verbundenheit mit dem Herrn Jesus lebe. Dass nichts zwischen uns kommt. Dass ich in der unmittelbaren Gegenwart Gottes lebe. Das ist die Hauptsache. Bei mir geht es nicht um den großen Glauben, Wunder zu wirken, Toten zu erwecken, Kranken zu genesen. Das ist Nebensache. Die Hauptsache ist diese, dass ich eins bin mit meinem Herrn, den Gekreuzigten. Dass ich eins bin mit ihm in seinem Auferstehungsleben. Und das ist das Geheimnis. Sehr oft, wenn außergewöhnliche Wunder geschehen in der Erweckung, kommen Menschen, als zum Beispiel die 18-jährige Anna Greta gesund wurde, die vollkommen gelähmt war, nur einen Finger an der rechten Hand etwas bewegen konnte, nicht einmal ihre Augen öffnen, die wie eine Leiche lag und Gott die anrührte und sie aus dem Bett gehoben wurde und normal war, ganz gesund, die 18 Monate lang gelähmt war, in solchem Zustand. Dass Prediger des Evangeliums, Pastoren, Pfarre gekommen sind und haben gesagt, mit solchen Wunden könnt ihr die Welt auf den Kopf stellen. Geht doch hinein in alle Welt mit solchen Zeugnissen, mit solchen Wunden, werdet ihr Königreiche überwältigen. Wissen Sie, was die Christen tun und die schwarzen Christen tun? Die sagen, es geht uns nicht darum, um Königreiche zu überwältigen. Es geht uns um Jesus. Denn sagen sie, nun verschwinden wir eine Woche lang oder zwei Wochen lang. Gehen wir an einem Ort, wo wir allein sind mit dem Herrn und zu dem Herrn Jesus gehen und ihm danken für das, was er geschafft hat. Da geht es um Jesus, das Verhältnis mit dem Herrn Jesus. Und dass man nicht wie der verlorene Sohn sagt, Vater, gib mir das, was mein ist, was mir gehört. Und dann zieht man im fernen Lande, sondern dass man im Vaterhause bleibt, bei dem Vater. Das ist meine Aufgabe. Ich weiß nicht, was Ihre Aufgabe ist. Nun, die Zeit ist dahin. Wie gern hätte ich Ihnen noch von Königreichen gesagt, habe ich aber keine Zeit, darüber zu reden. von Stammeskönigen, von Stammeskriegen, Stammesfehden und von Königreiche, die vergehen. Aber sein Königreich bleibt ewig bestehen. Und in der schlimmsten, dunkelsten Stunde betet die Christenschar: Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit. In schwersten Umständen, ob der Mensch in Freiheit ist oder im Gefängnis, dein ist dennoch die Kraft und das Reich. Wie sind Reiche, irdische Reiche und Königreiche nicht vergangen? Wie haben einige Königreiche nicht gegen das Evangelium gehandelt und das Blut, das der Märtyrer geflossen hat, wie ein gewaltiges Strom? Aber die Königreiche sind dahin, aber sein Königreich besteht noch. Sein Königreich besteht noch. Denken Sie an den Napoleon. Welch ein Held war da? Das. Aber Sie wissen ja, was ein Leibarzt sagte. Er sagte, sein Arzt, sein persönlicher Leibarzt, der sagte, der Kaiser stirbt einsam und verlassen. Sein Todeskampf ist furchtbar. So starb der Mann. Einst ein wunderbares Königreich. Und dann auf seinem Sterbelager hat er gesagt, der Jesus von Nazareth mit seinen 12 Männern hat er viel mehr ausgerichtet, als ich mit meinem hier. Einsam verlassen starb er. Sein Todeskampf war furchtbar. Ja, die Menschen können gut und groß reden, aber das geht bald zu Ende. Josef Stalin, der sagte, das nimmt keine, nimmt ihm keine 10 Jahre, dann hat er das Christentum in Russland ausgerodet. Heute gibt es mehr Christen in Russland, als was es je gegeben hat, trotz aller Verfolgung. Da gibt es Bibelstunden und Gebetsstunden in einem kleinen Haus, wo 500 Menschen sich versammeln, wo sie nicht sitzen können, sondern aneinander stehen, wie Streichhölzer in eine Schachtel. Oft 1000 sich versammeln, in den Häusern. Viel mehr als hier in Europa. Muss der Kommunismus kommen, um uns zu erwachen, um uns zu erwecken. Muss der Herr den Feind befehlen, zu übernehmen, sodass wir erwachen aus unserem Schlaf. Warum sollen wir dafür warten? Sollte es nicht heute beginnen? Und der Josef Stalin, der ein Theologe war und seine Mutter ihn ins theologische Seminar gesandt hat, weil sie gläubig war. Und er gegen das Evangelium gegangen ist. Reden Sie mal mit einigen Russen, die gelebt haben zur Zeit Stalins und fragen Sie den, wie das war. Das war wie Hölle auf Erden. Aber der Mann, der ein Feind Gottes war und Gottesleugner auf seinem Stäbelager, wies er mit dem Finger nach oben. Jeder, der ihn besucht, als er nicht mehr sprechen konnte, als Gott sein Maul gestopft hatte, verzeihen Sie. Aber wer Gottloses redet hat, ein gottloses Maul. Als er nicht mehr reden konnte, wenn einer den Raum betrat, dann wies er nach oben. Die Menschen schauten nach oben, sahen nur die Decke und sahen nichts. Er konnte nicht reden, er wies dahin. Natürlich weiß man, wen er meinte, den er geleugnet hatte. Dessen Kinder Blut er vergossen hat. So könnte ich von vielen erzählen. Hier in Frankreich, der Spötte Voltaire. Der bekannte Spötte, von dem gesagt wurde, Und seine Krankenschwester sagte, für all das Geld Europas bin ich nicht bereit, wieder einen gottlosen Mann zu pflegen in seinem Tod. Die Krankenschwester sagte, er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Dieser reiche Vergehen. Aber das Himmelreich bleibt bestehen. Wo befinden Sie sich? In dem, das vergeht? Oder in dem, was besteht? Für Zeit und Ewigkeit. Schauen Sie mal Ihr Leben an. Wo befinden Sie sich heute Abend? Und dieser Stein ohne Hand hat der schon alles Böse zermalmt in Ihrem Leben? Hat der Stein schon seine Wirkung gehabt in Ihrem Leben, in Ihrer Familie leben, in Ihrem Familienleben, in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Land? Ist dieser Stein wirksam? Wenn nicht, dann wehe, wenn der Stein einst kommt in seinem Zorn und sie zermalt werden und zerstört werden, in seinem Grimm, möge Gott schenken, dass dieser Stein ohne Hand mächtiglich wirksam sei, auch in dieser Stunde, in Ihrem Leben, in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Familie und in Ihrem Land. Lasst uns beten. Herr Gott, wir danken dir für dein heilig Wort. Du hast von den Königreichen gesprochen, auch von den Königreichen der Endzeit. Du hast gezeigt, dass die einzige Rettung sein wird, der Stein ohne Hände, dass der kommt. Und der wird die gottlosen Königreiche zu Ende machen. Und dann richtet er sein Reich auf. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist, das Himmelreich aufzurichten, dass du deine Gemeinde baust und dass es dem Satan nicht gelingen wird, auch die Pforten der Hölle, um dagegen zu stehen. Dein ist das Reich, dein die Macht, dein die Herrlichkeit. Auch deine Macht sei in unserem Leben, dein Reich in unserem Leben, sodass deine Herrlichkeit offenbar werden kann, alle Welt zu deiner Ehre. Amen.